Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Schule auf, Schule zu. Am Montag starteten die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern ins neue Schuljahr. Heute schließen die ersten Schulen im Bundesland wieder. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Wir fragen nach. Lernlücken durch Corona. Das Forschungszentrum CESAR in Bonn kontert mit Online-Ferienkursen für wissbegierige Schüler. Dabei sein, unter dem Motto lief diese Woche die internationale Deutsch-Olympiade im digitalen Raum. Seit heute stehen die Preisträger fest. Das sind drei unserer Themen gleich bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Das ist ein holpriger Start ins neue Schuljahr. Am Montag waren wir in Mecklenburg-Vorpommern dabei, als noch ohne Maskenpflicht die Klassenzimmer wieder aufgesperrt wurden. Einen Tag später dann kam die Maskenpflicht außer im Unterricht. Und heute am Freitag schließen die ersten beiden Schulen wegen Corona-Infektionen. Silke Hasselmann, unsere Landeskorrespondentin in Schwerin. An Sie die Frage, wie kam es heute zu den Schulschließungen?
Also die Lage stellt sich im Moment so dar, in einer Grundschule im Landkreis Rostock, direkt an der Ostseeküste, da hatte ein Schüler ein positives Testergebnis erhalten. Und weil er seit dem Schulstart am Montag mit vielen Mitschülern und Lehrern direkten Kontakt hatte, lautete die Entscheidung des örtlichen Gesundheitsamtes, alle anderen 200 Kinder ab nach Hause und in Quarantäne, ebenso die Lehrer. Ein bisschen anders verhält es sich an dem Goethe-Gymnasium der Stadt Ludwigslust. Auch dort herrscht kein Schulbetrieb mehr. Dabei dürfen sich die rund 800 Schüler dort vorerst weiter frei bewegen. Nur die Lehrer wurden in Quarantäne geschickt. Das heißt, in diese häusliche Isolation ohne direkten Kontakt zur Außenwelt. Denn, so hat es mir Landrat Stefan Sternberg vorhin berichtet, man habe heute Vormittag zunächst mal erfragt, mit wem die infizierte Lehrkraft in letzter Zeit überhaupt direkten Kontakt hatte.
Dabei kam heraus, dass die Lehrerin zwar in diesem Schuljahr nicht unterrichtet hat, weil sie krank ist, aber noch an einer Fortbildung zur Vorbereitung des Schuljahres teilgenommen hat. Und damit sind ihre Kolleginnen und Kollegen also sozusagen Erstkontakt. Und weil wir kein Risiko eingehen wollten, haben wir in Absprache mit dem Bildungsministerium, mit dem staatlichen Schulamt, die Lehrer dann in die Quarantäne geschickt und die Schüler erstmal auch nach Hause in die Familien zurückgeschickt. So war heute das Vorgehen.
Die Lehrer müssen übrigens keine vollen 14 Tage in Isolation ausharren. Das ist vielleicht die gute Nachricht.
Warum das nicht? Es heißt doch normalerweise, Erstkontakte müssen 14 Tage in Quarantäne abwarten, ob sie sich angesteckt haben.
Ja, aber diese 14 Tage sind schon fast um. Diese Fortbildung in Anwesenheit der erkrankten Lehrerin, die hat schon am vorletzten Mittwoch stattgefunden. Und das heißt, die anderen Lehrer sind schon fast am Ende der Infektionskarenzzeit angekommen, so der Landrat. Das heißt, nur noch einige wenige Tage müssen die zu Hause isoliert abwarten, ob sich auch bei ihnen eine Infektion zeigt.
Wie soll es denn jetzt in den geschlossenen Schulen weitergehen? Gibt es Fernunterricht oder Unterrichtsausfall?
Also die Grundschule im Landkreis Rostock, die bleibt auf jeden Fall für die kommenden 14 Tage geschlossen für Schüler, Lehrer, sonstiges Personal. Am Gymnasium Ludwigslust, da ruht die Präsenz und der Präsenzunterricht bis einschließlich nächsten Mittwoch. Bis dahin erwartet der Landrat nichts weniger als das weiter mit dem Unterricht und er sagt:
Na, ich kann Ihnen sagen, also meine Tochter ist selber Schülerin dieser Schule und ich habe mitbekommen, dass es nicht so wie in den anderen Jahren an Schulen so Kennenlerntage gab, sondern dass die Schule wirklich konsequent vom ersten Tag an hier auch Unterricht gemacht hat. Und die Kinder werden jetzt wahrscheinlich Aufgaben bekommen. Die Schule hat eine eigene Plattform, auf der sie sich mit den Schülern bewegt, wo sie mit den Schülern kommunizieren. Und darüber wird jetzt die Aufgabenverteilung, der Unterricht und so weiter wahrscheinlich starten und ablaufen. So wurde es mir mitgeteilt.
Ja, und das mit dem wahrscheinlich, das kann man jetzt schon mal klären. Der Schulleiter hat nämlich gesagt, Corona hin und im Übrigen Hitze her. Am Montag werden die Schüler Aufgaben über diese Schulcloud erhalten.
Wie reagiert das Bildungsministerium auf die Nachrichten, die vielleicht in den Ohren mancher Lehrer, Eltern und auch Kinder dramatischer klingen, als sie sind offenbar?
Ja, sie klingen dramatischer, würde ich im Moment jedenfalls sagen, weil es sich eben um zwei Fälle handelt, die sehr schnell allerdings lokalisiert worden sind. Und das ist genau das, was Bildungsministerin Bettina Martin vor wenigen Minuten in ihrem Statement sehr gelobt hat. Sie hat gesagt, von Anfang an war uns klar, dass es Verdachtsfälle in den Schulen geben würde. Solange das Coronavirus eben noch nicht bekämpft ist und es keinen Impfstoff gäbe, müsse man damit rechnen. Aber es sei wichtig, dass in solchen Fällen sofort reagiert wird und gehandelt und vor allem punktgenau. Und das hätten diese beiden bisher betroffenen Gesundheitsämter getan. Und deshalb sei es möglich, genau diese Schulen zu schließen, aber eben nicht flächendeckend gleich alle. Genau das sieht das Schutzkonzept in Mecklenburg-Vorpommern vor. Das will man unbedingt vermeiden.
Wird es Maskenpflicht für alle immer auch im Unterricht geben?
Bisher nicht. Man hat zwar einen Tag nach dem Schulstart das Hygienekonzept insoweit verändert, als man sagte, doch Masken bitte auf dem Schulgelände, sogar auf dem Schulhof, aber nicht im Unterricht. Dass das jetzt eingeführt werden soll, davon war heute jedenfalls keine Rede.
Vielen Dank, Silke Hasselmann, unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Wir bleiben natürlich dran. Und es wird immer wieder um die Maskenpflicht gehen. In Deutschland wird darüber viel diskutiert. Sie wird eingeführt, aufgehoben, erneut erwogen, abgewogen. In anderen Ländern gibt es darüber erst gar keine Diskussion.
Campus und Karriere. International.
Klare Worte, das wünschen sich hierzulande so manche in Sachen Maskenpflicht, sei es nun pro oder contra. In den Schulen scheint es wohl in allen Bundesländern darauf hinauszulaufen. Wenn die Infektionszahlen in Deutschland weiter ansteigen, dann werden Lehrkräfte wie Schülerinnen darum nicht herumkommen, um sich und vor allem auch andere zu schützen. In China, dem Land, in dem die Corona-Pandemie begonnen hat, wird über Masken in den Schulen überhaupt nicht diskutiert. Wie über so vieles nicht. Sie werden einfach getragen. Axel Dorloff.
In den wenigen Tagen, in denen die Schulen in Peking im Juni geöffnet hatten, gab es eine Maskenpflicht. Im Klassenzimmer während des Unterrichts und auch im Schulbus mussten die Schülerinnen und Schüler Masken tragen. Nur im Sportunterricht, beim Essen in der Mensa und in der Pause auf dem Schulhof durften die Masken abgenommen werden. Dort galten dann aber Abstandsregeln. Zusätzlich zur Maskenpflicht gab es täglich zweimal für jeden Schüler Fieberkontrolle. Temperaturmessungen morgens beim Betreten des Schulgeländes und vormittags nach der großen Pause. Eine Debatte zur Maskenpflicht an Schulen gab es in China nicht. Seit Ende Januar gehört das Tragen von Masken im ganzen Land wie selbstverständlich zum Alltag. In China gibt es keine Zweifel am Sinn einer Maskenpflicht. Sie gilt schlicht als ein notwendiges Mittel, die Ausbreitung einer Epidemie zu bekämpfen. Entsprechende Debatten im westlichen Ausland verfolgt man in China mit Kopfschütteln. China fährt weiter eine rigorose Null-Fälle-Politik. Sobald es irgendwo zu einer zweistelligen Zahl von Corona-Neuinfektionen kommt, werden gleich Wohngebiete oder Stadtbezirke abgeriegelt, wie zuletzt in Urumqi, der Hauptstadt von Xinjiang. Flüge werden gestrichen, die Mobilität der Menschen sofort eingeschränkt. Jede Provinz hat eigene Gesundheits-Apps, ohne deren grünes Licht für die Bürger im Alltag kaum noch etwas funktioniert. Seit über 3 Monaten gibt es in China laut offiziellen Zahlen fast keine Corona-Neuinfektionen mehr. Vergangene Woche waren rund 100 Neuinfektionen der höchste Tageswert seit 3 Monaten. Das neue Schuljahr beginnt in China voraussichtlich Anfang September. Die Maßnahmen werden weiter restriktiv sein. Das gilt als sicher.
Mit Englisch lässt es sich ganz gut durch die Welt reisen und an vielen Orten arbeiten. Mit Deutsch ist es nicht ganz so einfach. Das Goethe-Institut müht sich deshalb, weltweit für die deutsche Sprache und Kultur zu werben. Aber letztlich, so hat das Institut ermittelt, sind es nur rund 15 Millionen Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Als Motivationsspritze veranstaltet das Goethe-Institut alle 2 Jahre eine internationale Deutsch-Olympiade, bei der sich Schülerinnen und Schüler aus aller Welt messen können. Diesmal fand sie in Dresden statt, wegen der Corona-Pandemie für die Teilnehmer aber digital. Wie das geht, hat Iris Milde beobachtet.
Hallo, ich heiße Ming Ongun. Ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Thailand.
Ich bin Wesse Wecking, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus den Niederlanden.
Hallo, ich heiße Michelle und komme aus der Mongolei.
Pin, Wessel und Michelle sind 3 von 131 Jugendlichen aus 67 Ländern, die an der Internationalen Deutsch-Olympiade 2020 teilnehmen. Normalerweise durchlaufen die Deutschschüler und Schülerinnen im Alter von 14 bis 17 Jahren in ihren Heimatländern einen Test. Und die 2 Bestplatzierten eines Landes dürfen dann zum großen Finale nach Deutschland reisen, erzählt Eduard Arnhold, einer der Koordinatoren der Olympiade.
Also die Teilnehmer hätten die Stadt kennengelernt, hätten Unternehmen kennengelernt, hätten Universitäten, andere Jugendliche kennengelernt, hätten hier ein reiches Freizeitangebot und natürlich auch Workshops mit Bezug zur deutschen Sprache, also zum Präsentieren, wie trage ich etwas vor.
Doch dann kam die Corona-Pandemie. Arnhold und seine Mitstreiter von der Goethe-Institut-Zentrale in München und dem Goethe-Institut Dresden mussten das fertig geplante Programm über Bord werfen.
Wir haben den Wettbewerb komplett neu gestaltet, ein komplett neues Programm im digitalen Raum entwickelt. Wichtig war uns, dass wir diesen Begegnungscharakter trotzdem herstellen können, also dass sich Teilnehmerinnen Angesicht zu Angesicht sehen können, miteinander auch den Wettbewerb bestreiten können.
Dafür kamen alle Teilnehmer täglich zur Mittagszeit zusammen, um an ihren Rechnern in aller Welt den Livestream aus dem Goethe-Institut in Dresden zu verfolgen.
Hallo und herzlich willkommen zur internationalen Deutsch-Olympiade. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich sage guten Morgen Mexiko, guten Tag in den Niederlanden und guten Abend in Taiwan. Diese Welt
ist bunt. Im Laufe der vergangenen Woche gab es ein Live-Konzert. Gemeinsam wurde vor dem Bildschirm Breakdance getanzt und der Moderator zeigte den Teilnehmern Dresden, wo er mit verschiedenen Menschen ins Gespräch kam.
Über den Begegnungscharakter hinaus ist es natürlich auch ganz wichtig für uns und auch für die Teilnehmerinnen, dass sie Dresden, dass sie Deutschland als Bildungs- und auch als Wirtschaftsstandort kennenlernen.
Der eigentliche Wettbewerb bestand aus zwei Aufgaben, erklärt Jury-Koordinator Robert Sobotta.
Eine Aufgabe ist eine Einzelarbeit, die jeder Teilnehmende alleine durchführen muss. Das ist die Nachstellung eines Kunstwerkes hier aus den staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
Mein Name ist Bima und ich vertrete Indonesien. Und ich möchte hier meine Version von dem Original Automat in Form einer Spinne vorstellen.
Der 16-Jährige hält eine Spinne in die Kamera, die er selbst gebastelt hat. Der Körper der Spinne besteht aus Plastiktüten, die Beine aus Strohhalm. Nun muss er seine Arbeit auf Deutsch interpretieren.
Mein Kunstwerk heißt Der unsterbliche Automat. Mein Kunstwerk stellt dar, wie wichtig unsere Umwelt ist. Deshalb müssen wir unsere Umwelt schützen. Zum Beispiel Plastik im Alltag vermeiden.
Es waren Kunstwerke, wo wir Erwachsenen gedacht haben, was kann man da draus machen? Aber wir waren total überrascht, mit wie viel Kreativität die Jugendlichen daran gegangen sind. Also wir waren total begeistert.
Schwärmt Jurorin Iris Marzinek.
Und auch möchtet ihr vorspielen oder vorlesen?
Vorspielen.
Ja, ich vorspiele lieber.
Im zweiten Teil des Wettbewerbs wurde den Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine Szene pantomimisch vorgespielt, die diese dann in einer kleinen Gruppe auf Deutsch besprechen mussten. Eine besondere Herausforderung für die Organisatorin der Internationalen Deutsch-Olympiade war in diesem Jahr, dass die Schüler und Schülerinnen aus 18 Zeitzonen kommen. Außerdem haben nicht alle zu Hause ideale Bedingungen, was die technische Ausstattung und die Internetverbindung betrifft.
Hallo, ich heiße Van und ich möchte mein Kurzwerk vorstellen. Das Original heißt Beleuchtungsspiegel und meinem habe ich den Namen Reflektierte Freundlichkeit gegeben.
Die 16-jährige Eban Epsa aus den USA ist eine der Erstplatzierten in den drei bewerteten Sprachstufen der diesjährigen Internationalen Deutsch-Olympiade. Sie und die anderen 8 Preisträger haben die Chance, im nächsten Jahr doch noch nach Deutschland zu kommen, denn der Preis für alle Ausgezeichneten ist eine Sprachreise nach Dresden.
Die internationale Deutsch-Olympiade, die heute zu Ende ging mit der Bekanntgabe der Preisträger. Was ich eben mitgenommen habe, ist reflektierte Freundlichkeit. Was für ein schöner, reflektierter Titel. Bemerkenswert auch, wie gut die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Deutsch-Olympiade unsere Sprache sprechen können. Eine intrinsische Motivation, also einer von sich aus sich heraus, die ist dafür notwendig, weil das eben für alle Bereiche des Lernens gilt. Und das hat sich auch das Forschungsinstitut CESAR in Bonn gesagt und sich etwas einfallen lassen. CESAR steht für Center for Advanced European Studies and Research. Vor den Sommerferien, so der Gedanke, konnte der Schulunterricht wegen Corona nur in abgespeckter Form stattfinden. Lernlücken sind unvermeidlich und das ist gerade in komplexen Themenbereichen wie etwa den Neurowissenschaften ein Problem. Deshalb hat CESAR für interessierte Schülerinnen und Schüler aller Schultypen einen besonderen Online-Ferienkurs konzipiert. Er soll nicht nur die Lernlücken schließen, sondern auch begeistern. Stefan Kern hat mitgemacht und erlebt, wie die Teilnehmer abseits des Schulalltags in die Welt der Nervenzellen eingetaucht sind.
Auf dem Bildschirm zuckt eine Larve. Es ist die Larve eines Zebrafisches. Die Kursleiterin Julia Fischer ist oben rechts in einem kleinen Fenster zu sehen. Insgesamt 8 Schüler und Schülerinnen sind dem virtuellen Ferienkurs über Neuroethologie zugeschaltet. Eine Wissenschaft, die Verhaltensforschung und Neurobiologie verbindet. Richard nimmt aus Bonn an der Sitzung teil. Er beschreibt, was auf dem Bildschirm gerade passiert.
Wenn man die hinten anstupst, merkt man schon, dass die sich wirklich im ersten Moment sehr, sehr schnell voranbewegen.
Der Online-Kurs ist kein Frontalunterricht. Julia fragt oft nach, leitet die Schüler an und kommuniziert mit ihnen.
Sag mal, ist dir aufgefallen, Richard, dass wir nicht immer nur angestupst haben?
Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass der Zebrafisch eines der wichtigsten Organismen ist, an dem erforscht wird, wie Nervenzellen funktionieren und welches Verhalten sie auslösen. Bestimmte Haarzellen in der Seitenlinie aktivieren ihr Fluchtverhalten. Shana Joost geht in Siegburg aufs Gymnasium in die Q1 und hat den Kurs schon besucht. Sie weiß nun, welche Bedeutung Versuche an Zebrafischen für den Menschen haben.
Weil das dort so viel simpler ist, kann man viel besser nachvollziehen, was das für ein Mechanismus ist. Mehr oder weniger passiert dann mit den Haaren auf der Oberfläche des Fisches dasselbe wie mit denen in unserem Innenohr. Da wurde uns beigebracht, wie angewandte Forschung aussieht.
Auf dieser Grundlagenforschung könnten später vielleicht einmal Medikamente für Altersschwerhörigkeit entwickelt werden, sagt die Kursleiterin Julia Fischer vom Forschungszentrum Cäsar. Sie hat im 4-tägigen Online-Ferienkurs für Schüler der 10. und 11. Klasse von der Hauptschule bis zum Gymnasium mit einem bestimmten Ziel vor Augen konzipiert.
Online-Kurse ermöglichen es den Schülern, in eine ganz andere Welt einzutauchen, als die Welt, die dem Biologiebuch zu entnehmen ist. Also ein Biologiebuch, das wurde verfasst vor Jahren, davon gibt es 3-4 Auflagen seitdem, aber so viel wird da ja nicht aktualisiert. In Online-Kursen habe ich die Möglichkeit, aus der aktuellen Forschung zu berichten.
Und die entwickelt sich ständig weiter. Shana, wie auch alle anderen Teilnehmer, wurden von ihren Lehrern über die Bildungsbüros Bonn und Rhein-Sieg auf den Kurs aufmerksam gemacht. Sie hat sich für den Kurs angemeldet, um abseits des normalen Lernplans in der Schule, der ja vor den Sommerferien nur in abgespeckter Form eingehalten werden konnte, mehr über Neurobiologie und die Methoden der Forschung zu lernen.
Das Gehirn ist halt speziell ein Teil des Körpers, der mich unglaublich fasziniert, weil er so komplex ist und auch noch so unverstanden ist. Dieses Gebiet ist eigentlich für Wissenschaft noch so in Kinderschuhen. Und das heißt, man hat unglaublich viele Möglichkeiten, einfach noch neue Sachen dort zu entdecken.
Besonders in der Corona-Zeit bietet sich Lernen über das Internet an. Jeden Tag haben die Teilnehmer eine 2-stündige Online-Sitzung. Zusätzlich bekommen sie kleine Versuchsanordnungen nach Hause geschickt. Das Online-Lernen in der Schule während des Corona-Lockdowns hätte nicht so gut geklappt, meint die 16-jährige Shana. Wirklich Online-Unterricht hätten nur 2 junge Referendarinnen angeboten. Bei den anderen lief der Lernweg eher über die Post.
Und es war meistens so, uns wurden Aufgabenpakete geschickt und dann hieß es, mach das mal. Und manchen Lehrern musste man was zurückschicken, manchen nicht. Und ich habe die Aufgaben bearbeitet. Das ist für mich nicht das große Problem. Aber ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Leute das einfach nicht gemacht haben.
In Zukunft will das Forschungszentrum Cäsar auch noch andere Lernkonzepte anbieten, um die sogenannten MINT-Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Denn oft würde in der Schule die Zeit fehlen, tiefer in Fächer wie Biologie einzusteigen.
Wenn die Tiefe so in der Schule nicht vermittelt werden kann, dann müssen wir dafür sorgen, gerade Forschungsinstitute wie wir das sind, dass die Schüler ihren Interessen folgen können und wissen, okay, neben der Schule habe ich noch die Möglichkeit, in Workshops zu gehen. Ich habe die Möglichkeit, in den Ferien was extra zu machen, um meine Kompetenzen in diesem Bereich zu stärken.
Shana will nach dem Abi Biologie studieren. Die 4 Tage Online-Ferienkurs haben sie darin bestärkt und sich gelohnt.
Ich glaube, es gäbe auch genug Leute, die sagen würden, du hast dich 4 Tage lang mit Zebrafischlarven beschäftigt und Gehirnen. Wie kannst du das interessant finden? Aber ich glaube, das ist wie mit allen Sachen. Wenn man so ein natürliches Interesse daran hat, findet man das auch wirklich interessant.
In Zeiten des Mangels ist Kreativität gefragt. Abiturienten, Bachelor- und Masterabsolventen oder Gesellen nach bestandener Prüfung, sie alle hatten in den vergangenen Wochen keine Möglichkeit, ihre Abschlüsse so zu feiern wie geplant. Aber den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben immer mal wieder berichtet über virtuelle Get-Together oder Events im Autokino. Mein Kollege Thomas Wagner ist heute an der Hochschule für Medien in Stuttgart. Dort haben sich die Absolventen und Absolventinnen ein sogenanntes Zeugnis-Drive-Out ausgedacht. Dabei erhalten sie die Abschlusszeugnisse entweder per Fahrrad, per Motorrad oder per Auto. Seit 13 Uhr ist das Ganze im Gange und mittendrin mein Kollege.
Um mich herum futuristische Gebäude, das ist der Campus der Hochschule der Medien in Stuttgart. Aber der hat sich heute ganz entscheidend verändert. Es hat nämlich so einen Hauch von Formel 1, von Hockenheimring. Hier sind Fahrbahnabschnitte abgesteckt und viele, viele Autos stehen hier Schlange vor einem Zelt, als ob sie gleich an den Start gehen wollten. Aber wir sind hier mittendrin im ersten Zeugnis-Drive-Out. Und wie das funktioniert, da muss ich jetzt ein bisschen näher gehen an eines der Fahrzeuge. Ich muss aufpassen, dass man mich jetzt nicht überfährt, weil gerade fährt eins raus aus dem Zelt, kommt gerade das nächste, kommt gleich wieder rein. Das ist eine tolle Limousine, Startnummer 103.
Eine Minute pro Auto habe ich Zeit. Auf der
Seite. Zeugnisübergabe, ja?
Sie sind?
Celine Bär.
Und kriegen jetzt wie Ihr Zeugnis?
Per Auto-Drive-Thru.
Wir bleiben im Auto, das Zeugnis wird im Auto überreicht.
So, jetzt kommt ein Mann mit Krawatte und hat eine schwarze Mappe in der Hand. Und ja, da steht jetzt die...
Glückwunsch, Frau Bea.
Vielen Dank. Also man musste sich anmelden, man musste alle Personen im Auto angeben vorher und wurde dann einmal komplett durchgewiesen nacheinander im Auto. Und genau, hat jeder einzeln sein Zeugnis jetzt.
Sehr schön, wunderbar, gut. Und jetzt sehe ich da einen.
Ja, hi, ich bin Erik, ich bin heute mit dem Rad unterwegs.
Was studieren Sie genau hier an der Hochschule der Medien?
Medieninformatik.
Genau. Er fährt, ich laufe nebenher, komme ganz schön ins Pusten. Ist man denn da aufgeregt bei so einem Zeugnis-Drive-Out, also wenn man da so einer der Ersten da ist?
Ja, das ist schon was Besonderes.
Wie ist es eigentlich, wenn man über das Studium hinweg seine Kommilitonen eigentlich gar nicht sieht oder nur sehr selten sieht, weil man ja vieles online jetzt wahrscheinlich gemacht hat?
Ja, das ist schon sehr schade. Also da fehlt ein großer Teil vom Studium definitiv, weil das macht das Studium ja auch aus, mit anderen Leuten zusammen.
Oh, das Auto fährt raus, wir müssen rein. Jetzt begleite ich jetzt einfach. Der Erik, kommt der Mann wieder mit den schwarzen Mappen. Ist alles ein bisschen feierlich.
Ja, Herr Großkopf, herzlichen Glückwunsch.
Wunderbar, vielen, vielen Dank.
Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verkrümmelt in so eine Art, na, ich möchte mal sagen Boxengasse, aber es ist eigentlich keine Boxengasse. Hier wird kein Auto repariert und auch kein Fahrrad, sondern hier steht Franco Rotha, er ist Vizerektor an der Hochschule der Medien hier in Stuttgart auf dem Campus, unterwegs natürlich heute auch, beobachtet das Ganze. Und er ist Miterfinder dieses Zeugnis Drive Out. Herr Rotha, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Wir sind im Rektorat, haben die Köpfe zusammengesteckt und haben uns gedacht, ja, was machen wir denn, um den feierlichen Abschluss während Corona-Zeiten hinzukriegen? Die Studierenden sind ja so gut wie nicht an der Hochschule gewesen dieses Semester. Und so haben wir gesagt, naja, jetzt probieren wir mal eine Alternative. Normalerweise haben wir eine große Abschlussfeier in-house. Und irgendwann mal sind wir auf die Idee gekommen, komm, wir machen so etwas wie einen Zeugnis-Drive-Out. Und dann haben wir gesagt, okay, ziehen wir durch, machen wir.
Es geht ja auch mit dem Fahrrad, haben wir gerade gesehen.
Es geht auch mit dem Fahrrad, ja, und sogar mit dem Longboard. Wir haben ein Longboard dabei, das ist ein Skateboard in langer Ausführung, also ein Lastwagen unter den Skateboards. Auf jeden Fall haben wir auch solche Gefährte, die nicht unbedingt tagesüblich sind.
So, und jetzt kommen wir an ein ganz originelles Gefährt.
Ich bin die Manuela Müller.
Romut Kambi.
Und beide teilen sich ein?
Ein Tandem.
Und damit geht's zur Zeugnisübergabe.
Wir haben beide erstmal ein bisschen schmunzeln müssen, als wir gehört haben, dass es so ein Drive-Out geben soll. Aber dann waren wir Feuer und Flamme und haben gesagt, wir machen es im Tandem.
Oh, da kommt ja nochmal ein ganz spannendes Gefährt. Das waren jetzt zwei auf einem Rad, jetzt sind es drei in einem Rad.
Ja, ich bin die Tanja, ich habe heute meine Zeugnisübergabe, genau. Und wir sind hier auf dem motorisierten Fahrradanhänger von unserem Mitbewohner unterwegs.
Also es ist wie so ein kleines motorisiertes Dreirad, vorne zwei Batterien, alles selber gebaut wahrscheinlich?
Ja, genau, alles zusammengeschraubt und jetzt perfekt zur Zeugnisübergabe noch fertig geworden.
Was sagt man zu dieser Art der Zeugnisvergabe?
Ja, also ich finde, es macht super viel Spaß, dadurch, dass man auch so kreativ sein konnte mit dem Gefährt. Und ja, finde ich eine coole Idee, dass auf jeden Fall sowas gemacht wird.
Und hinterher gibt es eine Fete?
Ja, also ein bisschen in der WG halt zusammen noch einen Sekt köpfen.
Und das war Campus und Karriere heute mit Thekla Jahn. Morgen können Sie mitdiskutieren ab 14.05 Uhr. Es geht um die Frage, warum Frauen sich oft nicht trauen, ein eigenes Start-up zu gründen.